zur Prüfung ab nächsten Mittwoch wird dieses Prüfungsheft ab Mittag in dem kleinen Kammer, das sich zwischen den Büros von mir und der Frau Dr. Haas befindet, auflegen. Und da werden die Donnerstagtermine, die Prüfungsnachmittage im Sommersemester sein werden, eingetragen sein. Ja? Erfinden Sie bitte keine eigenen Prüfungstage, weil da bin nicht ich da. Sobald einer von Ihnen nur auf die Idee kommt, hoppla, da ist ja noch ein Donnerstag, da schreibe ich dazu, das hat der Kinder anscheinend vergessen, dass da auch noch ein Donnerstag ist, und ich trage mich gleich als Erster in den von mir erfundenen zusätzlichen Prüfungstag ein, kommen erstens einmal 10 andere auch auf die Idee, sich danach in einer Schlange hinter Ihnen einzutragen, und dann stehen 11 an dem bewussten Tag verdattert vor meiner Tür und stellen dann erst fest, dass ich nicht da bin, weil ich halt im Ausland bin oder an dem Tag eben aus ganz bestimmten Gründen kein Prüfungsnachmittag stattfinden kann, Sitzung, was auch immer. Also tragen Sie sich bitte nur zu den vorgegebenen Donnerstagen ein und nicht zu irgendwelchen Donnerstagen, die Ihnen lieber wären. Weiters lade ich Sie ein, sich an den Donnerstagen jeweils nur zu den Zeiten einzutragen, die vorgegeben sind. Wenn Sie 2 Prüfungen machen wollen, was durchaus okay ist, dann nehmen Sie sich 2 Viertelstunden, schreiben neben jede Viertelstunde Ihren Namen und dazu in Klammer, welche Prüfung es ist, die Sie machen wollen. Was kann ich noch Ihnen raten, um mir 100.000 Anfragen zu ersparen? Wenn die Liste an dem Tag voll ist, an dem Sie gerne drankommen wollen, dann tragen Sie sich in die freien Stellen auf dem selben Blatt ein, in Form einer Warteliste, aber bitte nicht mehr als 10 pro Blatt. Es ist erfahrungsgemäß so, dass wenn man auf der Warteliste steht, dass man dann 100%ig drankommt, wie gesagt, wenn die 70%, die sich angemeldet haben, die nicht erscheinen. Aber wer sich angemeldet hat auf der Warteliste oder auf der Anmeldungsliste selber, der kommt 100% dran, wenn er oder sie will. Gut. Prüfung dauert, wie gesagt, eine Viertelstunde maximal. Bei denen, die das Tutorium erfolgreich absolviert haben, dementsprechend kürzer. Anmeldung bitte durchführen, wenn Sie sich halbwegs sicher sind. Und pro Person ersuche ich zu einer Prüfung, sich nicht dreimal im Semester Prüfungstermine zu reservieren. Sozusagen Worst-Case-Szenario, wahrscheinlich fliege ich eh zweimal durch, daher reserviere ich mir gleich 3 Termine in dem Semester. Das ist auch ungünstig. Erstens einmal gewinne ich einen etwas negativen Eindruck im Vorhinein von Ihnen, wenn Sie sich so platzieren, und zweitens verstopfen Sie eben doch Anmeldungstermine für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Also einen Termin bitte. Haben Sie zu dieser komplizierten Frage der Anmeldung noch Fragen? Ist nicht der Fall. Gut. Ich darf Sie bitten, ich habe das jetzt so ausführlich gemacht, weil ich hoffe, dass mir dadurch sehr viel Prüfungsbürokratie und Prüfungsverwaltung erspart wird, wenn ich Ihnen das klar und mündlich kommuniziere, wie die Anmeldung der sich. Es ist also ganz sicher nicht notwendig, dass Sie nächsten Mittwoch eine 2 Kilometer lange Schlange bilden, wie es in den letzten Jahren der Fall war, um sich da anzumelden. Es gab am Anfang des jährlichen Semesters immer eine entsetzliche Panik, dass niemand rankommt. De facto sind eben alle da gekommen, weil die sich angemeldet haben, eben üblicherweise nicht erscheinen. Wenn Sie sich also anmelden wollen, dann tun Sie das wirklich nur, wenn Sie wenigstens eine 66-prozentige Chance bei sich vermuten, dass Sie zu dem Termin auch wirklich halbwegs vorbereitet sein werden. Sonst ist es sinnlos, sich anzumelden. Es nimmt nur den anderen Platz weg und macht Angst bei den anderen. Ja, also melden Sie sich dann an, wenn Sie seriös sagen, ja, in dem Semester will ich 2, 3 Prüfungen auf jeden Fall machen und das ist eine davon, wo ich es unbedingt wirklich versuchen kann. Dann, wenn Sie vor dem Spiegel sagen können, das will ich unbedingt in dem Semester versuchen, ohne zu erröten, dann bitte ich Sie um Ihre Anmeldung. Alles Substanzielle zu dieser Lehrlingfrage kommuniziert zu haben. Weil wir am Anfang des Jahres sind und ich erstaunt erfahre, dass sehr viele den 7. Jänner ähnlich wie andere erste Tage nach Feiertagen oft als Anreisetag auffassen, an dem eh keine Vorlesungen stattfinden und ich auch höre, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen am Institut und anderswo an anderen Instituten der Uni Wien da üblicherweise keine Vorlesungen halten, erlaube ich mir ein bisschen ausführlicher, als es vielleicht sonst üblich wäre, wenn wir nicht an so einem ominösen Anreisetag wären, noch auf die Berufung in der Hauser Professur am bisherigen Institut für Ethnologie kurz einzugehen. Inzwischen ist die Sache so weit offiziell, Sie werden es sicher auch schon gehört haben, dass es eben eine öffentliche Nennung eines Dreiervorschlages gibt und dieser Dreiervorschlag sieht so aus, dass an der dritten Stelle die Kollegin Susanne Schröter aus Frankfurt am Main platziert worden ist mit einem knappen geheimen Abstimmungsergebnis von 6-5. An zweiter Stelle die Kollegin Helge Mader aus Wien mit einem ebenfalls knappen Abstimmungsergebnis von 6-5. Und an erster Stelle die Kollegin Joanna Pfaff-Czarniecka aus Bielefeld mit einem deutlicheren Abstimmungsergebnis von 7-4. Das bedeutet, dass wir nun, falls kein Einspruch von irgendeiner Seite gegen das bisherige Verfahren erfolgen sollte, was eine dementsprechende Verzögerung bedeuten würde, in die nächste Phase eintreten. In dieser nächsten Phase wird der Rektor der Universität Wien mit der oder den Erstgereihten Verhandlungen aufnehmen. Üblicherweise sieht das so aus, dass der Rektor des Wien mit der erstgereihten Person Verhandlungen aufnimmt und nur dann, wenn sich diese Verhandlungen aus irgendeinem Grund als nicht zielführend erweisen, zu hohe Forderungen finanzieller oder personeller Art, zu später Antrittstermin oder was auch immer, entschließt sich der Rektor oder auch die Verhandlungspartnerin Nummer 1, die Gespräche abzubrechen und dann würde der Rektor mit Kandidatin 2 oder 3 eine zweite Verhandlungsrunde antreten. Bei einer solchen Entscheidung wie dieser ist es nie einfach für keine der beteiligten Gruppen, weder für die Studierenden noch für die Institut beschäftigten Wissenschaftler, eine Lösung zu finden, die für alle gemeinsam in gleicher Weise zufriedenstellend ist. Das versteht sich von selbst. In vielen Fällen kam es in der Vergangenheit auch bei unserem Institut bei solchen Berufungsbewerbungen zu großen Konflikten. 1979, 78, 79 etwa kam es beim Vorgänger auf diesem Posten bei der Berufung von Professor Bernhard etwa zu einem Riesenkrach, der mit einem Rücktrittsangebot von Professor Dostal, meinem Vorgänger, einer Dienstaufsichtsbeschwerde seitens der Studentenvertreter, einer der Studentenvertreter damals war der Kollege Fietz, kam und, verschwundenen Listen mit Bewerbungen und so weiter. Demgegenüber glaube ich, dass mal festgehalten werden kann und soll, dass dieses Verfahren im Prinzip ein korrektes Verfahren war. Darum habe ich mich auch wirklich persönlich in einem hohen Maß bemüht. Ich glaube auch, dass die Liste der drei Kandidatinnen eine gute ist. Sie hat eben, wie vielfach schon angemerkt wurde, den zusätzlichen Qualitätsakzent, dass es zwei Kandidatinnen sind, die nicht in Wien absolviert haben. Daher verspricht diese Liste frischen Wind und es ist überdies eine der ersten Listen an Universität Wien, in der Frauen nicht nur vorherrschend sind, sondern nur Frauen auf dieser Liste sind. Das finde ich an sich auch gut. Ich habe mich von mir her immer dafür eingesetzt, dass es bei dieser Bewerbung, wenn gleiche Qualifikation gegeben ist, entsprechend den österreichischen Gesetzen zur Gleichbehandlung, dann doch erstmals möglich sein sollte, dass eine Frau schon angesichts der 75% Frauen unter Ihnen, den Studierenden, die Möglichkeit zur Berufung erhalten sollte. Dennoch gibt es wie in vielen Fällen, so auch hier, Unzufriedenheit da oder dort. Ich weiß schon, dass die Studierendenvertreter mit meinem Vorschlag zum Platz 1 nicht einverstanden waren in der Berufungskommission. Ich weiß auch, dass der Mittelbau den einen oder anderen Vorbehalt geäußert hat. Ich würde doch darum bitten, dass man einer Kollegin, die aus dem Ausland kommt und die sich einem fairen Verfahren gestellt hat, eine faire Chance gibt und nicht gleich alle möglichen Vorbehalte ansammelt. Das steht Wiener nicht gut an und Ethnologinnen ganz besonders nicht gut an, wenn die, die aus der Fremde kommen, mit Misstrauen aufgenommen werden. Das bitte ich auch den einen oder anderen Kollegen ins Stammbuch zu schreiben, der da jetzt ganz viel bettert und sonst in seinen inhaltlichen Aussagen das Verständnis für die Fremden predigt. Soweit also der Stand in dieser Sache. Was meine eigene Haltung dazu betrifft, so kann ich nur sagen, Frau Pfaff-Czernetzka habe ich selber vorgeschlagen. Sie ist keine Bekannte von mir, sie ist eine Kollegin, deren Schrift ich seit einiger Zeit verfolgt habe. Mir liegt bei allen Verfahren und vor allem bei denen ich mich involviere, daran, dass es keine Freunde und Wirtschaft und keine Backeleien gibt. Von daher habe ich auch in keiner Kurie irgendwelche Vorabsprachen getroffen, sondern einfach geschaut, wer hat das beste Profil für diese Aussprache. Dass ich so vorgegangen bin, im Gegensatz zur ortsüblichen Mauschelei und Backelei und Freunde und Wirtschaft und Schieberei, das vermute ich, hat den einen oder anderen vielleicht auch irritiert, der gerne mitgemauschelt hätte. Gab aber nichts zu mauschen. Ich wusste bis zur Sitzung selber nicht, ob ich überhaupt einen eigenen Vorschlag mache und wenn ja, wer das ist. Ich versuche einfach nach bestem Gewissen hier eine fundierte und möglichst objektive Meinung zu geben. Und das ist gar nicht so einfach mit einem Drittel der Bewerber in meinem Vorschlag, bin ich zum Beispiel seit vielen Jahren sehr gut und persönlich eben befreundet, sich eben auch gegen eigene Freunde und Freundinnen entscheiden zu müssen, ist auch in meiner Situation nicht ganz einfach, bitte das halt auch zur Kenntnis zu nehmen. Wenn es also Frau Jana Pfaff-Czernetzka werden sollte, dann kann ich zu ihrer Person noch Folgendes sagen. Sie ist eine in Warschau geborene und dann als Kind mit ihren Eltern vor dem kommunistischen Regime in die Schweiz geflüchtete Schweizer Staatsbürgerin, die über mehrere Jahre hinweg ausgezeichnete Untersuchungen zu Ritualen, zu Geschichte und zu Geschlechterbeziehungen in Nordindien und im hinduistischen Nepal erarbeitet hat. Sie hat einen sehr schönen Band bei Reimer im letzten Jahr herausgebracht, beim Reimer Verlag in Berlin, über das Ritual heute. Sie hat im Zuge ihrer Indien-Spezialisierung sich auch sehr lange in Oxford aufgehalten, hat von daher einen starken Bezug zur angefangenen Forschung, den andere eben in dieser Weise nicht aufweisen können. Und war danach mehrere Jahre hindurch Vorsitzende der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft. Zuletzt war sie auch einer C3-Professur, das ist also eine kleine Professur, an der Universität Bielefeld für Sozialanthropologie tätig, von wo aus sie sich eben nach Wien beworben hat. Bielefeld hat sie eben sehr intensive Erfahrungen in Lehre und Betreuung auch mitgebracht. Sie ist ganz sicher nicht jemand, die andere mit Samthandschuhen anfassen wird, auch ich nicht. Von daher sind die Vermutungen, dass ich da irgendwen vorgeschlagen haben könnte, der mir genehm ist, also wirklich weit von der Hand zu weisen. Ich habe 16 Jahre unter jemandem wie Costa gearbeitet. Wenn man also sozusagen ein Härtetraining braucht, dann wird das dadurch geliefert. Und viele Jahre mit jemandem wie Bernhard, der auch nicht gerade mein Kuschelbär war. Von daher bin ich es erstens einmal gewohnt, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, die in flachen Hierarchien tätig sind und die nicht meine Meinung vertreten und auch nicht in allen wesentlichen Punkten meine Meinung vertreten, die diesbezüglich die fachliche Qualifikation und um nichts anderes. Auch das bitte ich zu berücksichtigen. Anfang, Ende dieses Semesters an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt möchte ich eben zu einer Diskussionsveranstaltung über die Situation jetzt nach den Hearings und vor den Verhandlungen einladen. Das heißt, die allerletzte Stunde dieses Vorlesungszyklus am letzten Mittwoch im Jänner wird nicht mehr der Vorlesung gewidmet sein, sondern wird eine Diskussionsveranstaltung für Studierende, aber auch für externe Lektorinnen und Lektoren und für die am Institut Beschäftigten sein, bei der ich, aber auf meine Einladung hin, auch die anderen Mitglieder der Fachvertretung in der Berufungskommission, also die studentischen und Mitarbeitervertreter in der Berufungskommission, Kurzreferate zu diesem Verfahren erhalten werden und danach Gelegenheit sein soll, darüber zu diskutieren. Daher bitte ich Sie auch, ausführlichere Fragen zu dieser ganzen Thematik eventuell auf diesen letzten Mittwoch im Jänner zu verschieben. Und wenn Sie dazu jetzt kurze Ad-hoc-Fragen haben, dann nur diese bitte vorzubringen. Gibt es solche kurzen Ad-hoc-Fragen zur Thematik der Berufung? Wenn das nicht der Fall ist, dann gestatten Sie, dass wir jetzt mit einiger Verspätung medias in res gehen und uns dem letzten großen Kapitel dieses Vorlesungszyklus widmen. Und das knüpft dort an, wo wir begonnen hatten, ganz am Anfang dieser Vorlesung, die Anfänge einer eigenständigen US-amerikanischen Anthropologie aufzuholen. Wenn Sie sich noch einmal unsere Kurzfassung der Geschichte dieses Faches vergegenwärtigen, dann hatten wir die erste Wende charakterisiert als die Abwendung vom Evolutionismus mit den beiden Trägern der Wende in Europa und in den USA, in Europa Durkheim mit den beiden Impulsen für die britische und die französische Anthropologie. Zuletzt waren wir bei der Diskussion rund um Maurice Boudelier als einen der jüngeren Vertreter der französischen Anthropologie in der Gegenwart angelangt. Aus dieser Gegenwart geht es also jetzt zurück in der Zeit und hinüber auf den nordamerikanischen Kontinent wo wir wieder anknüpfen bei Hans Bohrs. Soweit denke ich, sollte auch nach einer ausgiebigen, ich hoffe erholsamen Winterpause das Déjà-vu-Erlebnis funktionieren, dass Sie sich reorientieren können, wo wir jetzt sind und wo wir jetzt weitermachen. Oder gibt es dazu Orientierungs? Gut, das ist nicht der Fall. Wenn es mir die Zeit erlaubt, so möchte ich heute auf jeden Fall die erste Generation der Bohrs-Schüler mit Ihnen diskutieren, und zwar Alfred Kroeber und Robert Lowy, und zumindest eine Vorschau, wenn nicht mehr, auf die zweite Generation der Bohrs-Schüler mit Ihnen bearbeiten. Sie erinnern sich an die wichtigsten Unterschiede, die Franz Bohrs mit seiner Weichenstellung für die US-amerikanische und nordamerikanische Anthropologie gegenüber der europäischen Entwicklung gesetzt hatte. Da war erstens einmal der Four-Field-Approach, dass Anthropologie in Nordamerika von vornherein sich als vier Fächer bündelt versteht, dass die physische / biologische Anthropologie ebenso umfasst wie eine archäologische Anthropologie und eine linguistische Anthropologie und eben Cultural bzw. heute eher Sociocultural Anthropology in unserem Sinn nur als ein Gebiet, das dort eben nicht in Europa primär mit den Sozialwissenschaften kooperiert, sondern primär in Nordamerika mit diesen drei anderen Anthropological Fields. Sie erinnern sich, wie ich hoffe, auch daran, dass für Franz Bohrs die Feldforschung ähnlich wichtig war wie für seinen Zeitgenossen Malinowski, auch wenn bei ihm die Dokumentation und dabei vor allem die sprachliche Dokumentation doch einen höheren Stellenwert hatte als die Participant Observation bei Malinowski. Und wie ich annehme und mir wünschen würde, erinnern sich an die zentrale theoretische Grundposition von Bohrs im Gegensatz zu Dürkheim, nämlich das, was wir seither unter dem Schlagwort des Kulturrelativismus zusammenfassen, macht seine Haltung diesbezüglich aus. Kulturen sind im Prinzip aus sich selbst und nur aus sich selbst heraus verständlich und für Außenstehende Nicht-Spezialisten kaum. Auch für die Spezialisten ist es notwendig, tief in die Einzelkultur einzubringen, um sie mit dem Standpunkt der Beobachteten darzustellen. Das heißt, das Spezifische, das Besondere an jeder einzelnen Kultur steht im Vordergrund und nicht so sehr die vergleichende Komponente wie in der europäischen Tradition. Von daher auch, aus meiner Warte zumindest, eine aus der heutigen Perspektive formulierbare leichte Skepsis gegenüber zumindest den starken Varianten des Kulturrelativismus Bohrscher Prägung, weil hier doch die Unterschiede zwischen den Kulturen oft allzu leicht verabsolutiert werden und die Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen und Menschen oft zu wenig beachtet werden. Das ist nicht nur aus einer, sagen wir, gegenwartsbezogenen und auch staatsbürgerlich geschulten Perspektive notwendig, diese leichte Skepsis anzubringen, weil von da weg nämlich von einer solchen Überbetonung des Kulturrelativismus halt so manche nationalistische Schlagseite eher leichter argumentierbar wäre. Es ist auch mit einem nicht politischen Argument vertretbar, dass ein allzu großes Gewicht auf die Unterschiede zwischen den Kulturen wissenschaftlich nicht haltbar ist. Wenn wir uns etwa den modernen Forschungen auf dem Gebiet der Experimentalpsychologie für einen Augenblick zu wenden und dabei auf dem Gebiet der kognitiven Anthropologie. So gibt es von dort her einige wichtige Anhaltspunkte und Hinweise, warum die allzu große Betonung von Besonderheiten und Unterschieden zwischen den Kulturen verfänglich und irreführend ist. Vielleicht habe ich das schon in dieser Vorlesung erwähnt, dann unterbrechen Sie mich. Das ist die Geschichte mit den Fotovorlagen. Nein. Maurice Bloch berichtet das in einer seiner Arbeiten als wichtiger Vertreter der zeitgenössischen kognitiven Anthropologie, dass Experimentalpsychologen und Kognitionsforscher eben vielen Testpersonen in einer bestimmten Versuchsreihe, in der jetzt kurz die Rede sein soll, immer dieselben Fotos vorgelegt haben, in denen ein Büroraum, also ein ziemlich ungeordneter Büroraum zu sehen war, mit drei oder vier Schreibtischen, zwei oder drei Fenstern, Sesseln, Aktenablagen und. Voll gefüllt mit vielen, was für uns völlig normal ist, wenn wir mehr oder weniger freiwillig viel Zeit in Büros verbringen. Oder zumindest wissen, wie Büros in westlichen Industriegesellschaften ausschauen. Die Fotos zeichneten sich allesamt dadurch aus, dass am Schreibtisch, an einem der drei Schreibtische, ein Affe saß. Und die Testpersonen wurden gebeten, 20 Sekunden auf das Foto zu schauen und sich zu merken, so viel sie konnten. Kaum eine der Testpersonen wusste nachher, als es um den Test ging, wie viele Schreibtische eigentlich in dem Zimmer waren. Jeder, übertrieben gesprochen, nannte eine andere Anzahl von Fenstern. Wie viele Aktenschränke da herumstanden, wie viele Schreibtischlampen und ob überhaupt eine, das variierte in ungeheuren Dimensionen. Aber dass ein Affe am Schreibtisch saß, wusste jede Testperson. An sich logisch, wenn man sich so anschaut. Was heißt das? Das heißt, dass nicht nur für Testpersonen, sondern auch für Wissenschaftler es in der Regel unheimlich verführerisch ist, sich nur das Außergewöhnliche zu merken, was von der Alltagsroutine krass abweicht und über dem das viel normalere, alltäglichere, das dem Beobachter genauso vertraut ist wie demjenigen, um die es geht, kein Wort zu verlieren. Und dadurch werden eben sehr leicht nur die Besonderheiten, sie hüpfen auf einen Bein während ihrer Hochzeitsfeierlichkeiten, hervorgehoben und die Normalitäten und Gemeinsamkeiten, sie schlafen zwischen 9 Uhr abends und 6 Uhr früh überhaupt nicht beachtet. Das ist eben eine Tendenz, die im Kulturrelativismus, der so starkes Gewicht auf die Besonderheiten zwischen den Kulturen legt, mit seinem Paradigma, jede Kultur kann nur aus sich selbst heraus verstanden werden, eine stärkere Tendenz aus meiner Sicht als in den beiden großen Strömungen der europäischen Sozialanthropologie unserer Geschichte. Mit dieser Einschränkung soll aber dennoch betont werden und unterstrichen werden, dass es auch hier nicht nur um grundsätzliche Gegensätzlichkeiten geht zwischen der europäischen Anthropologie und der nordamerikanischen Anthropologie, sondern auch um Gemeinsamkeiten zwischen Hüben und Drüben. Die Gemeinsamkeiten wären etwa dort zu sehen, wo die nordamerikanische Anthropologie seit Boas eben eine besonders große Beachtung der lokalen empirischen Verhältnisse entwickelt hat. Und dadurch, dass sie so großes Gewicht auf die Einzelgesellschaft legen in dieser Tradition, oft, keineswegs immer, aber sehr oft die besseren Ethnografien entstanden sind. Die genaueren, detailreicheren, lebendigeren, auf die örtlichen Menschen hin wirklich abzielenden ethnografischen Darstellungen. Und wenn daraus dann nicht die großen kulturrelativistischen theoretischen Schlussfolgerungen gezogen wurden, dann meine ich, zählt dieser Teil des Erbes der nordamerikanischen Anthropologie nach wie vor bis heute zum Besten, was unser Fach an monografischen Studien und Beschreibungen erarbeitet hat. Nach dem Tod von Franz Boas wurden seine beiden deutschsprachigen Lieblingsschüler in gewisser Weise die Verwalter und Fortsetzer seines Erbes. Man sprach eine Zeit lang wirklich von so einer deutschsprachigen Insel der Anthropologie in Nordamerika, weil nicht nur Boas selber, wie Sie sich erinnern, natürlich von seiner Muttersprache her Deutsch dachte und lebte, sondern auch eben diese beiden Schüler, Alfred Römer von 1876, wo er in New York in einer deutschsprachigen Familie geboren wurde, bis 1960, als er in Paris starb, wie man sagt, in den Armen von Claude Lévi-Strauss einerseits, und Robert Lowy, der 1883 in Wien geboren wurde und dann als siebenjähriger Knabe mit seinen Eltern in die USA auswanderte, wo er ebenfalls zu dieser ersten Generation von wichtigen Boas-Schülern zählt, der knapp vor Gröber 1957 verstorben ist. Mir persönlich, das will ich Ihnen ganz offen gleich am Anfang gestehen, ist nicht nur aus lokal-chauvinistisch-innerischen Gründen der Robert Lowy der Liebere und der Alfred Gröber in mancher Hinsicht der unsympathischere, sondern auch aus inhaltlichen Gründen, auf die ich gleich eingehen werde. Das hängt ein bisschen zusammen mit der Funktion, die Alfred Gröber einnahm, nachdem er die wichtigsten Funktionen übernommen hatte, die zuvor Boas innehatte, und Boas sich mehr und mehr in die Pension zurückzog. Da wurde Gröber wirklich so etwas wie der Gralshüter des Boas-Erbe, fast in einer ähnlichen Weise, wie es eine Zeit lang Ernest Gellner für den Mainstream der britischen Sozialanthropologie war. Nur war Gröber aus meiner Sicht dabei der ein wenig mäßig kreativere, während Gellner doch auch sehr viele Innovationen in die britische Sozialanthropologie einbrachte, trotz aller Lord-Siegel-Bewahrerschaft, die er innehatte. Gröber versuchte aus der Warte einer kritischen Sichtung seines Werkes vor allem das in Ansätzen bei Boas schon enthaltene kulturrelativistische Element noch weiter zu festigen und zu stärken. Boas widersprach ihm dabei nicht, aber es war schon eine Eigenleistung von Gröber, das zu tun. Und diese theoretische Komponente seines Schaffens, den Kulturrelativismus zu verfestigen, die manifestiert sich in seinem bekanntesten Artikel, den wir hier auf der Folie als Nummer 1 genannt haben, The Superorganic, das Über- oder Superorganische, der 1917 bereits in American Anthropologist entstand. Und hier versuchte darüber die Argumentation, dass Kultur etwas ist, das jenseits des Organischen und Materiellen als ideeller, als ideelle Größe über den Dingen sozusagen schwebt und sie zusammenfasst. Und in diesem überorganischen Besonderen der Kultur als ideelle und nur ideelle Sache gelte es immer, Schlüsselsymbole zu identifizieren, Key Symbols. Diese Konzeption von Kultur als etwas ausschließlich Ideellem das sich in Schlüsselsymbolen konzentriert festmachen lasse. Das ist schon klassischer deutscher Idealismus aus der deutschen philosophischen Tradition heraus, sicher etwas, was eine idealistische Überinterpretation von Herder im Wesentlichen darstellt. Das knüpft bei einer Reihe von Schriften von Franz Boas an, aber geht darüber hinaus und ist damals durchaus im Zeitgeist der amerikanischen Geistesgeschichte zu verstehen, die eben sehr viel mit der deutschen Geistesgeschichte verdankte und verschuldete. Wir werden sehen, dass diese Konzeption des Superorganischen als einer rein ideellen Vorstellung von Kultur dann in den nächsten Generationen nach Boas, nach Gröber, eine Fortsetzung finden. Ich will nur aus dem Lichte dessen, was wir bisher bereits über die Geschichte der europäischen Anthropologie gesagt haben, hier kritisch anmerken. Natürlich haben wir auch bei Dürkheim etwa die Religion als eine ganz entscheidende Komponente ideeller Art, die Kultur ausmacht. Darin besteht nicht der Unterschied, dass Kultur immer auch ideelle Seiten hat, zwischen der europäischen Sicht und der frühen amerikanischen Sicht auf Kultur. Der Unterschied besteht darin, dass, wie bereits gesagt, in der europäischen Sicht diese ideelle Komponente einerseits vergleichbar ist mit dem Denken in anderen Kulturen und nicht nur die besonderen Key Symbols umfasst. Und zweitens reduzieren die europäischen Forscher dieser Generation, nachfolgenden Generation Kultur nicht auf das Ideelle, sondern sie schließen auch Praktiken ein, wie das Ritual. Das sind keine Vorstellungen, sondern Handlungen. Ebenso wie ganz wenig durch Vorstellungen vorgeprägte Elemente, in denen eher Zwänge als Vorstellungen wirksam sind, wie die Umwelt oder wie Wirtschaft, spielen in den europäischen Kulturkonzeptionen eben auch eine recht große Rolle, in den amerikanischen aber nicht. Jedenfalls am Anfang nicht. Gröber hat aber eine Reihe von Verdiensten. Da meine ich, es als erster Stelle zu nehmen, das Handbook of Indians of California. Hier hat er sich früh bereits darum bemüht, eine Dokumentation der aussterbenden und vom Aussterben bedrohten indigenen Kulturen Kaliforniens zusammenzustellen, zum Teil mit den letzten Überlebenden zusammen eine Art Urgent und Salvage Anthropology betrieben, die schon sehr deutlich auch das soziale und engagierte Element in der amerikanischen Anthropologie vorwegnimmt, dass es dann immer wieder in der Geschichte dieses Falles gibt. Und darüber hinaus war Gröber, was man zu seiner Ehrenrettung sagen muss, auch nicht ohne Selbstkritik. Er hat sich bei einer frühen Reise nach Europa intensiv mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt. In Wien nämlich und anderswo mit Sigmund Freud in seinem Schaffen und geriet rund um diese Ebene eine tiefe persönliche Krise, weil ihm plötzlich klar wurde, dass er möglicherweise eine totale kritiklose Fixierung auf seinen Lehrer Franz Boas hat und sich, wenn er so weiter tut, nicht weiterentwickeln könnte. Aus diesen Erfahrungen heraus, ich selber bin kein Anhänger der Psychoanalyse, aber ich gestehe ihr zu, dass sie ein kreatives Potenzial der Verunsicherung in sich trägt, das ich schätze. Wollen Sie darüber sprechen? Aus dieser Verunsicherung von Gröber heraus hat er sich recht spät, aber doch die Frage gestellt, ist es eigentlich sinnvoll, so ein starres Kulturkonzept, das ausschließlich auf Einzelgesellschaften und Kulturen hingemünzt ist und nur auf das Ideelle hinorientiert ist, zu vertreten? Und dieser selbstkritischen Komponente, neben der vorhin genannten dokumentarisch engagierten, in Heidelberg in Kalifornien, ist eine andere bedeutende Schrift gewidmet, Culture, A Critical Review, das 1952 von ihm mit Clyde Cluckhorn herausgegeben wurde, als Ergebnis eines langen Forschungsprojektes, in dem er Mitte des 20. Jahrhunderts und gegen Ende seines Lebens feststellte, gegenüber der einen klaren Boas-Definition von Kultur oder der einen klaren Definition von Tyler gibt es inzwischen mindestens 150 verschiedene Kulturdefinitionen in den anthropologischen Disziplinen auf der ganzen Welt. Alle versuchen, in der einen oder anderen großen Theorietradition gerecht zu werden. Keine ist wirklich befriedigend. In Culture Critical Review versucht der gealterte Alfred Kroeber noch einmal den alten kulturrelativistischen Zugang zum Thema Kultur zu stärken und die vielen Nebenbedeutungen von Kultur, die zu diesem Zeitpunkt entstanden waren, ein bisschen in die Schatten zu weisen. Man kann auch sagen, dass zu diesem Zeitpunkt eine nochmalige Revitalisierung des kulturrelativistischen Kulturbegriffes erfolgt ist.